Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Überschattet von der Furcht vor einer dritten Corona-Welle öffnen morgen die Grundschulen und Kitas in 10 Bundesländern wieder. Zugleich steigt die Kurve der Neuinfektionen erstmals nach Wochen wieder an. Am Tag vor den weiteren Schulöffnungen mehrten sich heute Forderungen nach einem schnellen Impfschutz für Lehrkräfte und Kita-Beschäftigte. Auch Gesundheitsminister Spahn sprach sich erneut dafür aus, diese in der Impfreihenfolge vorzuziehen. Beim Robert-Koch-Institut wurden binnen 24 Stunden 7.676 weitere Corona-Fälle erfasst, etwa 1.560 mehr als vergangenen Sonntag. Die 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche, steigt auf 60,2. Lockerungen soll es erst geben, wenn der Wert dauerhaft unter 35 sinkt.
Stille im Klassenzimmer. In mehreren Bundesländern ändert sich das jetzt teilweise. Wer öffnet, muss auch Impfangebote machen, fordert der Verband Bildung und Erziehung. Dass Lehrkräfte sowie Erzieherinnen und Erzieher beim Impfen vorgezogen werden, könnte morgen grundsätzlich entschieden werden bei der Konferenz der Gesundheitsminister. Baden-Württemberg startet mit seinem Angebot unmittelbar. Der Impfstoff AstraZeneca sei ausreichend vorhanden.
Wir haben uns jetzt entschlossen, dass wir ab morgen Erzieherinnen und Lehrerinnen impfen, genauso wie alle Ärztinnen und alle aus dem medizinischen Bereich.
Sonnige Temperaturen ziehen die Menschen nach draußen, wie hier in Mainz. So mancher dürfte auf weitere Lockerungen hoffen. Öffnungswünsche von Wirtschaftsverbänden gibt es genug für den Einzelhandel oder die Gastronomie. Schnelltests könnten ein Türöffner sein, findet auch der stellvertretende Ministerpräsident von NRW seine Forderung, nicht nur auf fixe Inzidenzwerte schauen.
Hier ist viel wichtiger, dass wir es jetzt schaffen, dass die Schnelltests personalisiert werden, dass man dann mit einem personalisierten negativen Schnelltest dann auch den Handel nutzen kann. Ich glaube, das würde eine breite Öffnung ermöglichen.
Der Gesundheitsminister spricht im Bericht aus Berlin von einer Zerrissenheit, hier die Notwendigkeit, ein Stück Alltag zurückzubekommen und da die möglichen Gefahren, die sich in den aktuellen Zahlen zeigten.
Alle wünschen sich einen 3- und 6-Monats-Plan, aber das geht halt gerade nicht. Ich finde, wir dürfen keine falschen Versprechungen machen. Was wichtig ist, ist jetzt wirklich, dass wir schrittweise schauen, welche Veränderung bringt die Öffnung von Kitas und Schulen beim Infektionsgeschehen. Wenn wir da trittsicher sind, sozusagen, dann können wir eben auch einen weiteren Schritt gehen.
Einerseits Infektionszahlen, die sich nicht entwickeln, wie erhofft. Andererseits laute Forderungen nach einer klaren Öffnungsperspektive, unter anderem von Wirtschaftsverbänden. Das macht die Entscheidungen der Politik beim nächsten Bund-Länder-Treffen Anfang März noch schwieriger. Schon bisher hatte die Runde oft Probleme, sich auf eine gemeinsame Linie zu einigen.
In Israel sind Lockerungen nur für Geimpfte und Genesene in Kraft getreten. Nach der zweiten Impfung kann online ein Immunitätsausweis erstellt werden, mit dem man wieder ins Ausland fliegen sowie Kulturveranstaltungen und Restaurants besuchen darf. Ministerpräsident Netanyahu hatte das Programm gestern vorgestellt. In Israel hat schon knapp ein Drittel der Bevölkerung 2 Impfdosen bekommen.
Die Rückkehr zur Routine. Ein lang ersehnter erster Schritt. Fitnessstudios, Schwimmbäder, Museen, Theater dürfen wieder öffnen. Dank des sogenannten grünen Passes. Nur damit darf man rein. Alle zweifach gegen das Coronavirus Geimpften sowie Genesenen können ihn bekommen. Ein Zertifikat mit QR-Code. Fürs Handy oder zum Ausdrucken. Enthält die persönlichen Impfdaten als Nachweis. Bei Missbrauch drohen sogar Gefängnisstrafen. Nach 6 Monaten wieder ins Fitnessstudio gehen zu können, tut so gut. Ich habe mich tatsächlich vor allem impfen lassen, damit ich wieder hierher kommen kann. Am ersten Tag läuft noch nicht alles glatt. So stürzte die Handy-App für den grünen Pass bei vielen ab. Und viele, die den Pass ausdrucken wollten, konnten das nicht, weil die entsprechende Internetseite des Gesundheitsministeriums zeitweise überlastet war. Auch Israels Einkaufszentren sind ab heute wieder auf. Bemerkenswert, jeder, der fieberfrei ist, darf rein. Auch ohne grünen Pass. Gesundheitsexperten kritisieren die Öffnung. Die Regierung hat sich Beobachtern zufolge schlicht dem Druck der Wirtschaft gebeugt. Während Shopping-Malls aufhaben, bleiben Mittelschulen geschlossen und müssen zum Verdruss von Eltern und Lehrern den Fernunterricht fortsetzen. Für Hoffnung sorgt ein Report zu Forschungsdaten von Pfizer, BioNTech und dem israelischen Gesundheitsministerium. Danach sind Geimpfte wohl kaum noch ansteckend. Das Papier ist allerdings noch nicht veröffentlicht und muss noch von unabhängiger Seite überprüft werden.
Im norditalienischen Codogno ist an die Opfer der Corona-Pandemie erinnert worden. Vor dem Krankenhaus der Stadt wurde ein Denkmal enthüllt. Dort war vor einem Jahr die erste Covid-19-Infektion bestätigt worden, bei der zuvor kein Kontakt zu einer Person aus Asien bestanden hatte. Inzwischen zählt Italien mehr als 95.000 Todesfälle in Verbindung mit dem Virus, die zweithöchste Zahl in Europa nach Großbritannien.
Im Streit über das Atomabkommen mit dem Iran hat der Chef der Internationalen Atomenergieagentur IAEA Grossi mit der Führung in Teheran verhandelt. Diese sieht sich nicht mehr an das Abkommen gebunden, nachdem die USA unter dem vorigen Präsidenten Trump ausgestiegen sind. Übermorgen läuft ein Ultimatum ab, mit dem der Iran die Inspektionsmöglichkeiten der IAEA einschränken will.
Die langjährige Erfahrung als Diplomat dürfte Rafael Grossi bei seinem Besuch in Teheran brauchen. Der Chef der Internationalen Atomenergieagentur, kurz IAEA, will verhindern, dass der Iran ab Dienstag den Zugang zu seinen Atomanlagen einschränkt. Im Zuge des Atomabkommens kann die IAEA zum Beispiel kurzfristige Kontrollen durchführen. Das will der Iran nun untersagen. Anfang des Jahres hatte das Land bereits die Urananreicherung deutlich nach oben gefahren. Irans Außenminister Zarif sieht die Schritte nicht als Ultimatum an den Westen, formuliert es aber heute im TV als genau solches. Ab nun erhält die IAEA auch kein Material der Überwachungskameras aus den Anlagen mehr, und zwar so lange, bis die USA zu all ihren Verpflichtungen im Atomabkommen zurückkehren. Unter Trump waren die USA aus dem Atomabkommen von 2015 ausgestiegen und verhängten harte Sanktionen gegen die Islamische Republik. Erst wenn diese fallen, will sich Teheran wieder an seinen Teil des Abkommens halten. US-Präsident Biden fordert die umgekehrte Reihenfolge und will nachverhandeln, was der Iran strikt ablehnt. Der Iran will an solchen Gesprächen nicht teilnehmen, weil er weiß, der Westen erhofft sich eine Art Atomabkommen Plus, in dem es auch um Fragen der Menschenrechte oder um Irans militärische Aktivitäten gehen könnte. Ob Rafael Grossis Besuch das Ultimatum des Iran zumindest nach hinten verschieben kann, ist bislang offen. Am Abend will die IAEA eine Erklärung abgeben.
Mit einem Festakt ist heute das Jubiläumsjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland eingeläutet worden. Bundespräsident Steinmeier würdigte in einer Rede die Bedeutung der Juden für die deutsche Geschichte. Das Judentum habe entscheidend zum Aufbruch in die Moderne beigetragen. Der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, sagte, das Festjahr biete die Möglichkeit, viele Menschen mit jüdischer Kultur und Tradition vertraut zu machen und so antisemitischen Vorurteilen entgegenzuwirken.
Die Synagoge in Köln, Zentrum des jüdischen Lebens in der Stadt. In Deutschland leben derzeit etwa 200.000 Juden, wie Sonja Mulik. Vor 6 Jahren ist sie mit ihrer Familie aus Moskau gekommen. Sie wünscht sich vom Festjahr einen offeneren Umgang mit dem Judentum.
Leider sieht man das kaum in den Straßen. Es freut mich wirklich jedes Mal, wenn ich einen Mann mit einer Kippa sehe. Einfach jemanden zu sehen, der sich keine Sorgen darüber macht.
Jüdisches Leben in Deutschland, eine wechselvolle Geschichte. In Köln kann man in einigen Jahren die Ausgrabung des mittelalterlichen Judenviertels erkunden. Mit Tanzhaus, Bäckerei, Krankenhaus oder Synagoge. Doch wurden die Juden, die hier lebten, 1349 ermordet oder vertrieben. Der Schirmherr des Festjahres, Bundespräsident Steinmeier, erinnert in seiner Eröffnungsrede an den wachsenden Antisemitismus, den deutsche Juden derzeit erleben.
Jüdisches Leben heute, das ist vielfältig, facettenreich, lebendig, voller Schwung. Dafür bin ich zutiefst dankbar. Aber es ist auch immer noch bedroht, sogar wieder stärker bedroht in einer Zeit, in der Antisemitismus sich viel offener zeigt.
Wissensvermittlung sei deshalb wichtig, insbesondere an Schulen, so der Präsident des Zentralrats der Juden.
Wenn quer durch die Gesellschaft gezeigt wird, wie vielfältig jüdisches Leben ist, wenn Juden nicht länger als fremd empfunden werden, dann können wir erreichen, dass manches Vorurteil über Juden endlich ein für allemal verschwindet.
Um jüdisches Leben und jüdische Kultur besser kennenzulernen, wird es im Themenjahr deutschlandweit mehr als 1000 Veranstaltungen geben.
Die Initiative katholischer Frauen Maria 2.0 hat vor der Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz ihre Forderung nach einer umfassenden Kirchenreform bekräftigt. Bundesweit wurden an Dom- und Kirchentüren Plakate mit 7 Thesen aufgehängt. Die Bewegung fordert darin unter anderem, sexualisierte Gewalt transparenter aufzuklären und Frauen den Zugang zu allen Kirchenämtern zu gewähren.
Die Kirche St. Michael in München-Perlach. Sie ist eins der Gotteshäuser, das die katholische Fraueninitiative Maria 2.0 für ihren Thesenanschlag ausgesucht hat. Darin geht es unter anderem um Zugang von Frauen zu Weiheämtern, um Aufklärung der Missbrauchsvorwürfe und Abschaffung des Pflichtzölibats. Als die Plakate hängen, kommt es zu dieser Szene.
Eine Frau soll wichtig sein, ihr Mann alles. Hallo, wacht mal auf, ihr seid.
Also, Wahnsinn. Also mich hat das jetzt erschüttert, ich zittert, ich bin fassungslos.
Aggressionen wie diese sind zwar Einzelfälle, aber Maria 2.0 sieht sich vielen Widerständen ausgesetzt. Zu den harmloseren Gegenaktionen zählt noch, dass, wie hier, das Plakat wieder abgerissen wird. Doch es gibt auch Befürworter in der Priesterschaft.
Ich finde es gut, wenn sich Frauen organisieren, protestieren, zusammentun. Und die Thesen sind überschrieben mit an alle Menschen guten Willens. Ich hoffe, dass die Bischöfe sich als Menschen guten Willens erweisen, sich damit beschäftigen und ernst nehmen.
Bundesweit, wie auch hier in Münster, haben heute zahlreiche Maria 2.0-Gruppen ihre Thesen an Kirchentüren geheftet, schnell fotografiert und auf ihrer Website veröffentlicht. Am Dienstag beginnt die Frühjahrsvollversammlung der deutschen Bischöfe.
In der Fußball-Bundesliga hat RB Leipzig den Vorsprung auf Tabellenführer Bayern München verkürzt. Das Team von Trainer Nagelsmann gewann bei Hertha BSC mit 3:0.
Der Mann des Spiels verteilte Herzchen. Und Leipzigs Marcel Sabitzer sammelte auch welche für sein Traumtor zum 1:0 in der 28. Minute. Eine kleine Bewerbung für das Tor des Monats. Herthas Trainer Paul Dardai zur Pause genervt, weil seine Mannschaft RB eigentlich wenig Chancen gestattete, aber die eigenen Möglichkeiten nicht nutzte. Die Leipziger in der zweiten Hälfte dann viel entschlossener. Mykiele traf sehenswert zum 2:0. Und unbedrängt, weil sich der Berliner Guendouzi vor dem Schuss zu leicht den Ball abluchsen ließ. Kurz vor dem Ende köpfte Willi Orban dann noch das 3:0. Der starke Sabitzer legte den Treffer auf. Leipzig liefert ab und lauert jetzt in der Tabelle nur 2 Punkte hinter den Bayern.
Dieser Fehltritt hätte beinahe die Partie entschieden. Am Ende teilen sich Augsburg und Leverkusen dennoch die Punkte beim 1:1. Der FCA geht nach 5 Minuten in Führung, als Niklas Lomb ein folgenschwerer Patzer unterläuft und Niederlechner einschiebt sein 3. Saisontor. In seinem ersten Bundesligaspiel von Anfang an eine sehr unglückliche Aktion des Leverkusener Keepers. Peter Bosch und seine Werkself befinden sich zurzeit ja in einem Abwärtstrend, der sich heute auch in den ersten 45 Minuten fortsetzt. Nach dem Seitenwechsel spielen die Gäste druckvoller. Diaby hat eine gute Möglichkeit. Insgesamt schießt Leverkusen aber zu selten auf das Tor des FC Augsburg. Der Ausgleich fällt dann in der letzten Minute der Nachspielzeit, als Gray vorlegt und Tapsoba trifft. Leverkusen damit auch im 20. Duell mit Augsburg ungeschlagen. Der Abstand auf die Champions-League-Plätze vergrößert sich allerdings weiter.
Im 3. Sonntagsspiel besiegte Hoffenheim Werder Bremen mit 4:0. Die Tore für den Gastgeber erzielten Bebu, Baumgartner, Dabur und Rüther. Die Tabelle. München bleibt an der Spitze, hat aber nur noch 2 Punkte Vorsprung auf Leipzig. Wolfsburg ist 3., dann Frankfurt, Leverkusen und Dortmund. Hoffenheim auf Rang 11, dahinter Bremen und Augsburg. Hertha BSC vor der Abstiegszone. Bielefeld belegt den Relegationsplatz, Mainz und Schalke auf den direkten Abstiegsplätzen. Der Serbe Novak Djokovic hat die Australian Open in Melbourne gewonnen. Im Finale des Tennis-Grand-Slam-Turnieres besiegte der Weltranglisten-Erste den Russen Daniil Medvedev glatt in 3 Sätzen. Bei den Frauen hatte gestern Naomi Osaka aus Japan triumphiert. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 22. Februar.
Warme Luft aus Nordafrika strömt zu uns. In ihr wird in großen Höhen Sahara-Staub vor allem in den Westen verfrachtet. Die Nacht verläuft meist sternenklar, am Tag ist es im Osten und in der Mitte wolkenlos. Im Westen und Norden breiten sich zeitweise dichtere Schleierwolken aus. Im Südosten halten sich Nebelfelder aus der Nacht mitunter länger. In der Nacht im Osten und Süden teilweise leichter Frost, am Haarstrang 12 Grad. Am Tag 4 Grad im Zittauer Gebirge, an der Nordseite der Schwäbischen Alb 21 Grad. Am Dienstag ist es im Süden sonnig, an der Donau länger neblig. Sonst gibt es kompaktere Wolken, an der Nordsee einzelne Schauer bis 21 Grad. Am Mittwoch ist es verbreitet, am Donnerstag in der Südosthälfte sonnig, in der Nordwesthälfte Wolkenfelder.
Um 23.15 Uhr hat Ingo Zamperoni diese Tagesthemen für Sie. Der Weg zur neuen alten Freiheit, Israel führt den Impfpass ein und wie selbstverständlich ist jüdisches Leben in Deutschland? 4 Generationen erzählen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.